Fast die komplette NFL-Saison ist in den Büchern, aber das große Highlight wartet noch auf uns. Der Super Bowl wird heute zu dritt, nicht zu zweit, sondern zu dritt besprochen. Auf die Championship Games gucken wir natürlich auch zurück. Wird eine sehr geile Folge, aber erstmal Intro ab. Dalton has time, looking now, throwing end zone, and it is caught! Tyler Eifert! Are you kidding me? Adam steps into it, pass is caught! Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable! Vikings win it! Herzlich willkommen zu Folge Nummer 84 von Football for Kids. Und ja, es ist fast vorbei. Die Saison ist fast vorbei, aber das Highlight, wie gesagt, kommt noch. Es wird sehr geil. Heute gucken wir uns den Super Bowl an, werden ihn natürlich tippen und werden auch uns die wilden beiden Championship Games angucken. Aber das mache ich natürlich heute nicht alleine, sondern Christian ist auch wieder dabei.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, es wird wild, ne? Es wird langsam heiß. Ich freue mich sehr auf den Super Bowl. Ich freue mich schon auf die neue Saison. Aber wenn ich mir dein Bild so richtig ansehe, rechts neben dir sitzt nicht eine etwas kleinere Person mit langen Haaren, etwas glatten Haut, sondern jemand mit etwas älteren Haaren und tieferen Falten.
So, das heißt.
Ein wunderschönen guten Abend, mein großer Bruder. Wie geht's?
Ich glaube, wo es geht los. Habe ich etwa keine glatte Haut?
Nee.
Ja, hallo. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und freue mich darauf, mit euch hier ein bisschen über den Super Bowl sprechen zu können. Über die San Francisco 49ers wahrscheinlich auch, ne?
Naja, nur ein bisschen.
Ja, das wird auf jeden Fall auch ein Thema. Das wird auf jeden Fall auch ein Thema. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit den News, oder?
Ja, da ist ja viel los. Hau raus. Oder soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Naja, also für mich die größte News ist natürlich, die Ära von Pete Carroll ist vorbei. Das wussten wir, das haben wir besprochen. Aber eine ganz neue, junge Ära geht los. Die Seahawks haben endlich ihren neuen Head Coach gefunden. Und das ist der ehemalige Defense Coach der Baltimore Ravens. Das ist Mike McDonald. Ist unser neuer Head Coach, hat einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und ja, irgendwie bin ich ganz schön, ich freue mich. Es ist irgendwie, es ist komisch, ne? Meine, wir kommen jetzt von dem ältesten Coach zum jüngsten Coach in der NFL. Der ist 36, der ist 87 geboren. Der wird wie ich auch, also ich bin jetzt schon 37 geworden, sorry. Und auch er wird jetzt noch in diesem Jahr irgendwann 37, jetzt habe ich es wieder 87. Egal. Jedenfalls.
Wie alt wird er jetzt? 87 oder was?
Nee, 37.
Das ist ja doch der Älteste.
Nee, ich bin auch für, ich finde es, ich finde es krass. Der wird jetzt in diesem Jahr 37 und wird ein NFL-Team übernehmen. Und ich finde es wirklich krass. Und wenn ich ihn so sehe, wenn er in einem Athletic Center da steht, wo er das Feld sieht und wir in seinem Büro sitzen und nur grinsen, das ist schon wild. Ich habe nur mal jetzt ein bisschen was rausgesucht. Der ist tatsächlich im Mai 2010 zum allerersten Mal Trainer geworden. Assistant Coach natürlich bei den Georgia Bulldogs. Wurde dann 2014 war er von 2014 bis 2020 im Trainerstab von John Harbaugh bei den Baltimore Ravens. Da hat er dann einen kleinen Bruch gehabt. Er ging dann in das College zu seinem Bro. Wie heißt er? Jim Harbaugh, glaube ich, ne? John Harbaugh und Jim Harbaugh. Da hat er dann bei Jim Harbaugh weiter trainiert. Und dann wurde er 22 wieder Defense Coach bei John Harbaugh. Er ist ein absoluter Defense Coach gewesen, er war es immer. Und ich bin echt gespannt, ich freue mich da sehr. Ich bin so gespannt, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf uns zukommt. Wie gesagt, hier 6-Jahres-Vertrag. Das hört sich erstmal lang an. Das ist aber, ich glaube, das ist so das, was die neuen Headcoaches in der NFL bekommen. 10 Jahre finde ich immer ein bisschen extrem. 6 Jahre finde ich schon lang, aber viel kürzer machen es halt nicht. Deswegen finde ich das völlig okay. Und er hat natürlich, das ist heute bekannt geworden, mit Leslie Frazer einen Assistenz-Headcoach bekommen. Der ist 64 Jahre alt. Sehr spannend. Leslie Frazer, sagt euch der Name was? Ich glaube erstmal nicht.
Mir nicht.
Mir auch nicht.
Ah, wenn ihr, also Basti, mindestens wenn du ihn googelst, wirst du dieses Gesicht erkennen. Das ist der ehemalige Defense Head Coach von den Bills. Der hat die Saison ausgesetzt. Aus persönlichen Gründen hat er die Saison ausgesetzt. Wie gesagt, google ihn, wenn du ihn siehst, erkennst du ihn sofort. Ein sehr erfahrener Head Coach. Und beide haben schon zusammen in Baltimore 2016 zusammen trainiert. Also die beide hatten einen Assistenzcoach-Posten bei den Baltimore Ravens 2016. Und er hatte halt auch viele Interviews und hat halt gesagt, er kommt nach Seattle wegen Mike McDonald. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr gehypt, ihr hört es mir wahrscheinlich an. Ich freue mich total. Bin auf den Draft gespannt, bin auf der Free Agency gespannt und habe mich seelisch und moralisch schon auf sehr viele schlimme Veränderungen im Team vorbereitet.
Schlimme Veränderungen? Wie, was für schlimme
Ja,
Veränderungen?
also,
In der Defense jetzt, oder wie?
nö, beide, also Position. Also was den Draft oder was allgemeine Veränderungen in der Offense angeht, gibt es eigentlich nur eine Position, das ist
Tyler Lockett.
Tyler Lockett. 27 Millionen, weil der dieses Jahr verdient. Gibst du Tyler Lockett 27 Millionen dieses Jahr? Okay. Und
Vielleicht strukturieren sie es ja um.
ich hoffe sehr, dass sie ihn umstrukturieren. Wenn sie ihn cutten würden, würden sie um die 8 Millionen sparen. Das ist Wahnsinn, ne? Also tendenziell hoffe ich, dass sie ihn umstrukturieren. Und ich befürchte nicht, dass sie ihn traden, denn was die Seahawks brauchen, ist, glaube ich, dieses Jahr Draftpicks. Und ja, und der zweite Kandidat ist Jamal Adams. Der geht ungefähr mit, was habe ich gehört, mit, oh, ich glaube auch 28 Millionen, wenn man ihn cutten würde, wenn man da 9 Millionen. Du kannst nicht mit Lockett und Jamal
Das
Adams.
ist Wahnsinn.
Ja, deswegen, du kannst nicht mit beiden in der neue Saison gehen. Das wäre Wahnsinn. Und was ich glaube, wenn man sie beide abgeben würde, mal realistisch gesehen, jetzt von der Couch aus, von uns aus, zwei Drittrunden-Picks kriegst du für beide auf jeden Fall.
Ich würd sagen mehr. Ich glaube, da kann man wohl.
Na.
Für Jamal Adams
Doch
kriegst du nicht mehr
schon.
als einen Drittrunden-Pick.
Nee,
Ich glaube eher
das nicht.
nun,
Aber Tyler Lockett finde
du
ich.
musst ja mal bedenken, was er für einen Vertrag hat. Das
Aber.
ist die Frage, ob du den überhaupt traden kannst. Wer will denn diesen Vertrag traden? Wer will denn für einen Safety 28 Millionen ausgeben?
Das stimmt. Aber bei Lockett kann ich mir gut vorstellen. Also, Zweitrunden-Pick ist schon viel für Lockett. Aber ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass das ein Pick-Tausch einfach wird. Also, ein Zweitrunden-Pick gegen Lockett und ein Viertrunden-Pick oder sowas. Sowas kann ich mir bei ihm irgendwie gut vorstellen. Und ich finde, das wäre auch.
Ja,
Ja, würde Sinn machen und würde, glaube ich, fair sein.
ich bin gespannt. Ich glaube, dass sie da sehr viel versuchen werden. Denn die Seahawks haben aktuell keinen Zweitrunden-Pick. Ja, die haben zwei Drittrunden-Pick und den First-Round-Pick. Ich bin gespannt. Ich befürchte, dass da ein bisschen was passiert. Ich glaube, dass sie, bei Lockett hoffe ich einfach, dass er bleibt, dass sie den Vertrag umstrukturieren. Das ist meine persönliche Hoffnung, weil ich glaube auch, dass er das machen würde. Bei Jamal Adams, finde ich, hat das ein bisschen so dieses Trey Lance-Gefühl, ne? Du bist krass hochgegangen, du hast viel ausgegeben und du versuchst es am Ende noch so viel wie möglich rauszubekommen und beendest dieses Kapitel. Und das ist das, was ich hoffe bei Jamal Adams. Beende dieses Thema und ich habe tatsächlich ein ganz folgendes Team. Die Eagles, Philadelphia Eagles und Jamal Adams. Irgendwie fühlt sich das für mich gut an. In der Defense hat es gar nicht so richtig geflutscht. Aber sag jetzt mal ganz ehrlich, die geben, und das ist, wenn man bedenkt, was dieser Trade gekostet hat. Wollte ich von hier aus so weit weg, ich habe davon keine Ahnung, aber einen Dritt- und einen Viertrunden-Pick ab. fällst du daran? Du
musst schon mal den dritten und vierten Pick?
Ja, du musst natürlich den Vertrag übernehmen, keine Frage. Aber ist es denn so extremst krass? Weiß nicht.
Also kein Team der NFL wird für Jamal Adams 28 Millionen bezahlen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Das ist hart.
Deswegen glaube ich das nicht, dass da irgendeiner tradet. Also dann warten sie darauf, dass er gecuttet wird, weil die Seahawks das auch nicht bezahlen wollen. Und dann signen sie ihn für, keine Ahnung, für 8 Millionen, 10 Millionen oder sowas. Ne? Aber 28 Millionen, ich meine, wer ist denn gerade der beste Safety in der Liga?
Bates?
Weiß ich nicht. Letztes Jahr war es JC Bates. Was können wir mal gucken, was so ein JC Bates, was der so, kostet?
Ich denke mal so 15, 20 maximal.
Also haben die Seahawks damals mit Jamal Adams, das war wirklich, da haben sie sich daneben gelandet.
Ja, auf jeden Fall. Also, da will ich gar nicht diskutieren, auf jeden Fall. Nur mal, solange du noch guckst, hau ich noch einen raus. Der einzige Vorteil bei den Seahawks ist, wenn sie Jamal Adams jetzt cutten, ist er bei den aus den Büchern 2025 raus. Damit ist das die Geschichte. Also die müssen jetzt nochmal einmal richtig böse in die greifen. Aber damit wäre die Geschichte erledigt. Also 2025 wäre dann endgültig das Thema erledigt.
Das ist hier Jesse Bates, ich habe es gerade gefunden, 4 Jahre, 64 Millionen, also 14 Millionen pro Jahr. Das ist die Hälfte.
Ja, ja.
Und
der war letztes Jahr der beste
Safety. Besser als Safety,
ne? Ja, ja.
Nee, also ich. Und das Ding ist ja, je teurer oder je unattraktiver dieser Vertrag ist, umso weniger wird ja so ein Team bei Picks dann noch was auf den Tisch legen, ne? Deswegen, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass das da ein Team gibt, was da tradet. Ich sehe es dann tatsächlich eher so, dass sie ihn cutten.
Ja.
Und dann wird es Teams gehen, die ihn signen, definitiv. Ja, ja. Aber für viel, viel weniger, viel, viel weniger.
Ja. Das glaube ich auch. Damit sie halt richtig hart aus diesem Trade rauskommen, wird das wahrscheinlich passieren. Deswegen glaube ich, das wird ein krasses, also es wird nochmal, es wird ein ganz komisches Jahr, glaube ich. Wenn man bedenkt, dass die letzten zwei Jahre, was den Draft angeht, die waren echt gut, junges Team. Das könnte mal ein hartes Jahr werden. Und dann bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was Mike McDonald daraus macht. Er ist ein Defense-Coach, das freut mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen er an seiner Seite holt, was die OC an Seite angeht, ne, welcher Offensivcoach dazu kommt. Da ist gerade sehr, sehr heiß, habe ich jetzt gelesen, der Offensivkoordinator von College Team Alabama. Der ist ein ganz heißes Team gerade. Aber ich komme jetzt gleich zu dem nächsten Headcoach, wenn du keine News hast. Das war ein Headcoach, der jetzt bei den Commanders ist, der auch ganz heiß gehandelt wurde bei den Seahawks. Deswegen, was die News angeht, ist es halt immer sehr, sehr wild und ob man immer alles glauben muss. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wer der OC wird und freue mich sehr auf Mike McDonald.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die Wortstolperer mit Mike McDonald und Mike McDaniels.
Ja,
genau. Nee, McDaniels, ne? Oder McDaniel? Ah. McDaniels, da geht's schon los. Ich bin ja schon froh, dass Josh McDaniel nicht mehr in der Liga ist, weil das wäre sonst noch schlimmer.
Und eins habe ich noch, man darf ja nicht vergessen, die Baltimore Ravens Defense war eine der Top-Defense der letzten zwei Jahre in der NFL. Und das ist schon mal gut. Und wenn du solch einen Playcaller als Headcoach hast, das kann nicht verkehrt sein. Und unsere Defense ist jung. Was wir noch brauchen, ist so einen richtigen Pass-Rush. Ich bin gespannt, was mit den Outside-Linebackern passiert, ob wir so bleiben oder ob sich das ändern wird. Was wir brauchen, ist klassisches, wirklich mal richtig harten Pass-Rush. Ansonsten bin ich mit großer Hoffnung, dass das was wird. Linebacker, gut, wir haben aktuell keinen Linebacker. Das wird er schon hinkriegen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass er endlich unsere Defense hinbekommen wird. Die Offense ist nicht schlecht. Und wenn wir dennoch einen neuen Quarterback bekommen, auch wenn es nur Geno Smith weitermacht und wir dahinter einen kriegen, da habe ich auch schon so zwei, drei Hoffnungen. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und wie das Team nicht so aussehen wird. Selbst wenn ich glaube, dass es hart wird. Weil ich glaube, einige Spieler werde ich nicht mehr sehen.
Das glaube ich auch, das stimmt. Ich meine, vielleicht hatte er ja eine tolle Idee für Jamal Adams, ne? Vielleicht zieht er ihn ja runter von der Safety-Position, da sah er ja auch meistens nicht gut aus. Vielleicht wird er der neue Outside-Linebacker für die Seahawks, ne? Mal gucken, da würde ich ihm zutrauen. Die Physis dafür hat er.
Ja, aber er war schon wieder zu viel verletzt in der Saison. Das war der Plan in der Saison.
Ja.
Er hat ja nicht, er hatte kaum noch Safety gespielt.
Nicht viel gespielt, ne?
Genau. Er hat, wenn überhaupt, hat er Outside-Linebacker gespielt. Er hat immer versucht zu blitzen, aber er hat nicht viel gespielt, weil er sehr verletzungsanfällig ist.
Ja. So. Ja. Nächster.
Was hast du noch?
Habt ihr keine News?
Ich habe tatsächlich mir nichts rausgesucht.
Ich bin hier nur Gast.
Okay.
Ich brauche nicht mit News mitkommen. Okay.
Dann mache ich den nächsten Head Coach. Ein Head Coach, der als Pete Carroll entlassen wurde, wurde sofort einen Namen reingeschmissen. Und er war auch zweimal bei ihm zum Interview und ich wusste, also wenn der Typ zweimal bei Interview ist, dann wird er es nicht werden. Und dann war klar, dass sie die Championship Games abwarten. Danny Quinn ist der neue Head Coach von den Commanders geworden. Und das finde ich schon sehr, sehr überraschend, dass er es gewonnen ist. Man darf nicht vergessen, sie haben als OC haben sie Eric Bieniemy vor der letzten Saison geholt. Oder nee, vor der Saison geholt. Und gerade ihm traut man ja zu oder denkt man ja mal, wann wird er Head Coach, wird er Head Coach. Und ja, jetzt wurde ihm Danny Quinn, den ehemaligen Defense-Coach von den Cowboys, vor der Nase gesetzt. Der ehemalige Head Coach der Falcons, der 2016 in Super Bowl stand, den legendären Super Bowl. Ich glaube, Henry wackelt mit dem Kopf, also er weiß auch, um welches es geht. Es ging natürlich um die Patriots gegen die Falcons, dieses Comeback. Und Danny Quinn hat natürlich schon einen Ring. Denn er hat natürlich die Legion of Boom gecoacht. Und bei den Seattle Seahawks 2014 hat er auch mit Pete Carroll und der Legion of Boom einen Super Bowl gewonnen. Und er ist jetzt der neue Head Coach der Commanders. Finde ich überraschend. Ich bin froh, dass er nicht bei den Seahawks gelandet ist. Bin ich wirklich, irgendwie, das habe ich nicht gefühlt. Und ich bin sehr überrascht, dass Danny Quinn jetzt Head Coach bei den Commanders ist.
Ja, der heißt aber Dan Quinn, Christian.
Oder oh, seid Dan ihr Quinn!
So dicke, das ist dicke Kompressor, du nennst ihn Danny.
Hoppala.
Sorry, ich habe das jetzt aber so oft gehört, ich musste ganz kurz das anbringen. Dan Quinn heißt der und er hat aber bei den Cowboys halt auch in der Zeit, wo er da war, auch immer für eine gute Defense gesorgt. Also ich finde, das ist jetzt eigentlich eine ganz coole Kombination da bei Washington. Er wird dann sicherlich der Defense-Playcaller auch sein. Eric Bieniemy wird in der Offense dann weiter da wirbeln. Mal gucken, vielleicht geht ja in Washington jetzt mal ein bisschen was. Ich finde es halt beeindruckend oder eher selten, dass er halt in der Division bleibt, ne? Und dann zweimal im Jahr gegen Dallas spielen wird. Das ist ja schon eher ein bisschen ungewöhnlich. Und ja, das ist
vor
schon
allem,
so ein bisschen
Geschmäckle. Vor allem, wo die sich in der Division ja auch alle hassen. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist schon so ein bisschen komisch. Aber ja, vielleicht hat er auch wirklich jetzt Lust gehabt, mal wieder Headcoach zu sein. War es ja schon bei Falcons, wie du richtig gesagt hast. Und jetzt gab es ja auch nicht mehr so viele Optionen. Ich finde den irgendwie immer sympathisch. Ich mag den immer, wenn er da mit seinem nach hinten gedrehten Basecap da irgendwo in der Booth oben sitzt. Ich finde den irgendwie cool. Weiß ich nicht. Also ich mag den irgendwie. Ich finde den irgendwie sympathisch. Und ich finde das irgendwie ganz cool, dass der jetzt in Washington wieder einen Headcoach-Posten hat und freue mich da eigentlich drauf.
Auf jeden Fall. Und Washington hat jetzt auch nicht so viel zu verlieren. Ne? Also es klingt jetzt ein bisschen fies, aber wenn das nichts wird, also wenn es was wird, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, holen sie sich einen neuen, dann kann es wieder bergauf gehen. Aber das sieht nach einem sehr, sehr guten Coaching-Staff in Washington aus. Ne?
Ja.
Die Enemy für die Offense zuständig und dann, ja.
Und nicht zu vergessen, Adam Peters wird euch nicht sagen, als GM verpflichtet, war in San Francisco lange Jahre so die rechte Hand von John Lynch. Und was man immer so gehört hat, war halt so, dass man gesagt hat, dass er so der Denker und Lenker und der Kopf hinter vielen GM-Entscheidungen gewesen ist. Und man hat es lange versucht, sich dagegen zu wehren, dass er weggeht tatsächlich, hat ihm dann immer mal wieder so höhere Posten gegeben. Damit können sie ja die Leute immer so ein bisschen blocken, geben ihm ein bisschen mehr Geld, geben ihm irgendwie eine neue Bezeichnung, haben sie noch ein bisschen mehr zu sagen. Das ging jetzt irgendwann nicht mehr und jetzt ist es soweit gewesen, Adam Peters, das war eine Frage der Zeit, dass der GM wird und der wird halt in San Francisco auch in den allerhöchsten Tönen gelobt und wird vielleicht dann auch ein echt guter GM sein. Naja, mal gucken, was dann da so in Washington geht, ne, welchen Quarterback sie ja nächstes Jahr spielen und dann, ja, also das ist spannend auf jeden Fall. Die werden sicherlich ein interessantes Team sein. Ich bin gespannt.
Ja, das Einzige bei Dan Quinn ist halt die zu sehr Nähe zu den Seahawks. Und ich glaube, das ist gerade das, was die Seahawks brauchen. Deswegen habe ich gesagt, zum Glück ist er nicht gekommen. Die brauchen ja mal extern. Was Frisches, was Neues. Weil wenn du eine Ära von Pete Carroll beenden willst, brauchst du halt auch mal was Frisches, was Neues, was anderes. Und dann bringt es nichts, wenn du einen reinbringst, einen älteren, erfahrenen, der schon mal in der in dem Team war. Deswegen, das ist das Einzige. Ansonsten finde ich Dan Quinn auch richtig cool.
Auf jeden Fall. Hast du noch was?
Ja. Dann bist du eigentlich müde von deinem Marathon, den du heute gelaufen bist.
Ich bin ein bisschen müde. Ja, Papa und ich haben heute das erste Mal gejoggt zusammen.
Das war cool.
War sehr cool.
Das war richtig gut.
Ja.
Danach haben wir noch schön gekickt draußen. Oh, Fußball gespielt, das ist der falsche Podcast dafür.
Ja,
das ist. Na gut, hoffentlich schalten jetzt nicht alle ab. Na, man muss ja auch mal gegen den Ball treten. Man kann ihn ja nicht immer nur werfen, ne? Immer.
Oder fangen.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Bisschen
gaum. Deswegen, Chris, hau mal raus, deine nächsten News, bevor der Henry hier vom Stuhl kippt.
Nein, also das musst du immer mit aufheben, an den Haaren zurückziehen. Denn die Steelers haben einen neuen OC gefunden. Arthur Smith. Den habe ich mir aufgeschrieben, den könnte man kennen. War Head Coach bei den Atlanta Falcons die letzten drei Jahre. Und der ist jetzt der neue OC der Steelers. Und finde ich immer lustig, daran sieht man einfach, ich will es nur kurz machen, dass wenn man es einmal geschafft hat, in diesen Kreise der Coaches in der NFL zu kommen, kommt man manchmal gar nicht so schnell wieder raus, als wenn man es gar nicht so gut gemacht hat als Head Coach. Meistens finden sie einen neuen Koordinator-Posten.
Das stimmt.
Sagt aber Mike Vrabel gerade nicht unbedingt und Bill Belichick auch nicht. Und Cliff Kingsbury eventuell auch nicht. Ich finde es sowieso erstaunlich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gerade irgendwie nur so mein Gefühl, aber es sind wenig Head Coaches, die jetzt so das Team wechseln. Wenn du guckst, es waren, glaube ich, 8 Spots offen.
Mhm.
Und von diesen 8 Spots, wenn ich es jetzt mal so ganz flicks über den Daumen schicke, ich glaube, dass da sind bestimmt 6 oder 7 First-Time-Head-Coaches dabei, ja, die vorher irgendwo Coordinator waren. Also
ja,
es gibt wirklich ganz wenig, sodass man sagt, Mike Vrabel ist hier raus und kriegt jetzt irgendwo ein anderes Team. Oder so wie Frank Reich, ne, der bei den Colts raus gewesen ist, dann gleich wieder ein Team gefunden hat mit den Panthers. Ne?
Ja.
Das ist irgendwie so, man setzt extrem auf junge Leute,
ja,
sehr junge Leute. Ne? Die sind alle sehr jung, man ist alle zum ersten Mal und
viele Wildcards. Aber finde ich auch eine gute Herangehensweise.
Ja, also warum nicht? Ich sag ja auch gar nicht, dass das schlecht ist. Von daher muss man mal gucken. Aber es ist so ein Trend, ne?
Ist ein Trend, ja, auf jeden Fall.
Ja, und zu diesem Trend wollte ich gerade kommen. Und deswegen wollte ich dich fragen, was du für einen neuen Headcoaches hältst. Falcons, Raheem Mode? Oh, ich habe gar nicht
Morris.
Morris, ne? Ich habe einen Schreibfehler drin. Den habe ich aber selber gesehen. Nicht, dass ich wieder Danny Quinn sage. Raheem Morris. Panthers, Dave, der kann doch alles. Ken Ellis. Raiders, Antonio Pierce hat das Team weiterhin behalten. Chargers, ein alter, wenn man so sagen darf, Coach Jim Harbaugh. Harbaugh Bowl, ne, 49ers. Du hast den Namen schon mal gehört. Wer sich im College auskennt, wird den Namen oft genug gehört haben. Aber Titans, Byam, Callahan und Pats, Gerald Maho. Das sind alles junge Coaches. Plus, das ist noch eine kleine. Die Raiders haben auch einen OC schon verpflichtet. Ja, wer es wahrscheinlich mitbekommen hat. Cliff Kingsbury ist der neue OC der Raiders. Deswegen, alles relativ junge Coaches, die sind alle, bis auf Jim Harbaugh, aber bisher alle zum allerersten Mal einen Headcoach-Posten bekommen. Plus natürlich, ne, Mike McDermott, den habe ich jetzt noch weggelassen, weil über ihn haben wir schon gesprochen. Sehr jung, sehr neu, sehr frisch. Basti, es ist schon eine Entwicklung, die es ja jetzt in der NFL gab. Ne? Sie wurde immer jünger. Und sorry, wenn ich nochmal ganz kurz, weil Henry ist natürlich auch dabei. Henry ist natürlich auch ein Fan von einem Team, wo auch ein sehr junger Headcoach gerade vorhanden ist.
Und das ist ja auch so eine Sache, da wurde dann ja auch ein First-Time-Headcoach genommen und da ist das Experiment halt geglückt. Und das in die eine Richtung kann es gehen, wie es jetzt glücklicherweise mit den Dolphins passiert ist. Und es kann natürlich halt auch in eine andere Richtung gehen. Und dann...
Texans hat es auch gut geklappt letzte Saison, ne?
Genau. Gibt viele Beispiele eigentlich. Das ist
ganz First Year Head Coach, First Year OC. Super Saison gespielt, ne?
Schon. Ja. Ist kein schlechter Trend auf jeden Fall. Wäre die gut.
Ja, immer jünger. Und was sagt ihr zu einer NFL ohne Billy B und ohne Pete? Das ist für Basti und für mich. Du selber, ich glaube, du guckst ein bisschen die NFL etwas länger. Ich verfolge sie. Ich habe der erste Super Bowl, den ich ja verfolgt habe, war ja der 2015. Patriots Seahawks. Das war mein allererster richtiger Super Bowl. Davor so ein bisschen immer wieder. Ja, für uns beide und auch für dich, Henry, du bist jetzt relativ frisch noch, aber für uns ist es die allererste Saison ohne Billy B, ohne Pete und Mike Vrabel. Mike Vrabel, bin ich mir sicher, werden wir nochmal sehen. Aber was die anderen beiden angeht, bin ich mir gar nicht so sicher und ich hoffe, dass wir Pete Kevin nicht mehr sehen über NFL. Deswegen würde mir sehr, 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 sehr wehtun. Ich gönne ihn alles auf der Welt, aber es würde mir so wehtun. Deswegen ist schon krass, oder?
Ja. Es ist krass, ne?
Ja, also, das stimmt.
Ich hoffe, die beiden chillen einfach den Rest ihres Lebens in einer riesigen Villa in Miami oder ja. L.A. oder wo auch immer sie Lust drauf haben. Und weil das haben sie sich einfach verdient. Die haben so hart geackert, Ewigkeiten und haben so viel für die NFL getan, für die Liga und für alles. Und da wird man sich auch in 10, 20, 30 Jahren noch erinnern. An die beiden und sie sollen einfach ihr Leben weiterhin genießen und ich hoffe, dass beide aus dem Geschäft aufhören. Ich glaube mindestens einer wird noch irgendwann weitermachen, keine ja. Ahnung, den werden wir bestimmt nochmal sehen im College Football, NFL Football, keine Ahnung, aber ich hoffe, sie chillen einfach und ja. Aber es ist sehr wild. Also eine Ära geht damit auf jeden Fall zu Ende. Ne? In den letzten Jahren waren es die Quarterbacks, die langsam alle in Rente gegangen sind. Und jetzt sind es irgendwie die Headcoaches, die ein bisschen abtreten, so ein bisschen. Kann das so? Ich weiß gar nicht.
Ja, schon.
Ja, die halt so ein bisschen wegsprechen.
Warte, nichts.
Ja, wir haben ja gerade gesagt, was der Trend ist, ne? Es sind halt die NFL wird jünger, ne? Es sind halt von 8 Spots, irgendwie 6 sind halt First-Time-Head-Coaches und das passt dann vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr in diese NFL-Welt rein, dass du dann nochmal so einen, weiß nicht wie alt Billy B ist, 72 oder so, 72, 73-jährigen Head-Coach dann da irgendwo nochmal verpflichtest, ne? Du willst was Junges haben, weil das klappt ja auch häufig, ne? Guck dir die Mako Ryans an, das ist ja ein super Beispiel dafür, ne? Wie Erfahrung, das funktionieren kann und die Matt LaFleurs und Kyle Shanahans und wie sie alle heißen, Mike McDaniel. Es funktioniert.
Ja, du hast genau die Namen gesagt. Ja, das ist so. Aber es ist krass. Also, ich habe so überlegt, wenn ich mir das so vorstelle, wenn jetzt noch ein Tom Steelers. Mike Tomlin. Oh, ich habe den Vornamen.
Mike Tomlin.
Ja, sorry, Mike Tomlin, Andy Reid. Na, wenn die beiden noch weggehen würden, wie sehr würde das wehtun für die NFL? Ich bin ganz sicher, Mike Vrabel wird auf jeden Fall noch mal ein Team finden, dafür ist er noch zu jung. Und ich hoffe sehr, dass die NFL Billy B mehr oder weniger dazu zwingt, dass er jetzt endlich in den Ruhestand geht, weil er hat es verdient, er ist alt genug, genug Geld verdient, genug. Er ist einfach der GOAT bei den Head Coaches und fertig. Wollen wir drüber reden? Ob es der einzige GOAT ist, das ist eine ganz andere Frage, aber er ist mit auf jeden Fall ein GOAT der NFL um Headcoach-Posten und deswegen soll er mal sein Leben genießen.
Auf jeden Fall. Okay, dann War es mit den News?
Nein, eine habe ich noch. Ich habe noch eine allerletzte. Capspace für die neue Saison fand ich nochmal richtig spannend. Und gerade weil wir ja auch bei den neuen Headcoaches waren. Und welcher Headcoach kann sich richtig freuen, dass er richtig viel Kohle zur Verfügung hat in der Free Agency, allgemein in der neuen Saison? Das ist Danny Quinn mit 73,6 Millionen plus 5 Picks. Der zweite Pick overall, der Typ, der muss richtig glücklich sein. Und wenn er jetzt noch Eric Bieniemy in seinem Team halten kann, ist auch das ein Headcoach, der sich sagt, yippee-yay, ich bin im richtigen Team, hier kann ich richtig was machen. Gerade als Defense-Coach, da kannst du noch einiges reißen. Dann habe ich an zweiter Stelle die Titans mit 71,8 Millionen. Die Texans, ein junges, frisches Team mit 69,9 Millionen. Und die Patriots, der wird sich wieder ein junger Headcoach freuen, mit Jared Mayo mit 66,1 Millionen und den dritten Pick overall dieses Jahr. Und ganz zum Schluss die Colts mit 62,7 Millionen. Deswegen, das sind die Top 5 Capspace Teams der NFL. Das ist sehr viel Geld. Da sind die Seahawks sehr, sehr weit weg.
Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ja, ist wild. Und dass die Texans, also dass die Texans so viele Möglichkeiten haben auf Platz 4, das ist schon sehr, sehr krass. Also die, von denen habe ich Angst nächste Saison. Und also das wird wild, glaube ich mal. Bin ich mal sehr gespannt, was die in der Free Agency machen. Ich habe es uns auch jetzt mal
auf. Sind die Saints wieder im Minus?
Ja, wo sind sie sonst
fast jedes Jahr?
Ja, die sind letzter.
Sind wirklich im Minus.
Und die Dolphins sind vorvorletzte. Was ist das denn? Mit minus 51 Millionen. Das sind 100 weniger als vor ein paar Saisons. Was ist das denn? Hilfe.
Ja, aber
naja.
Was ich, die Niners können sich aber auch nur noch einmal Hotdog für die ganze Truppe leisten. Mehr ist nicht mehr drin.
Was ich halt spannend fand, dass in den Top 5 die Commanders mit Pick 2, die Pets mit Pick 3 und die Titans mit Pick 7 sind, ne, overall. Das finde ich schon spannend. Ich glaube, da ist sehr viel möglich, sehr viel machbar. Und ich hoffe, dass die Texans aus ihren Capsule Base sehr viel machen und bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Es könnte wieder ein sehr sympathisches Team werden nach ihren letzten Jahren. Deswegen, das war nochmal so eine kleine Randinformation.
Ganz kurz. Oh, das hört man jetzt wahrscheinlich nicht. Oder doch. Ganz kurz, was Capspace ist. Capspace ist quasi die. Also jedes Team in der NFL hat gleich viel Geld eigentlich zur Verfügung, aber natürlich durch die verschiedenen Verträge von den Spielern wird da dann immer was abgezogen und so kommen dann solche Listen zustande. Wo man dann halt sieht, so also beispielsweise die Niners könnten jetzt noch 1 Million circa ausgeben und hätten dann quasi 0. Und dann zum Beispiel die Saints müssen noch irgendwie 80 Millionen freigeschaufelt bekommen. Das und sonst würden sie halt mit Picks Abzug, glaube ich, unter anderem bestraft werden halt, wenn sie das, ja. Und dann und der Cap Space generell erhöht sich eigentlich immer, weil die NFL immer mehr Umsatz macht und dann kann sie auch mehr locker machen.
Ich meine, die schaffen das schon, ne? Das wird ja immer geschafft jedes Jahr, aber na gut, du musst natürlich dann halt mächtig Spieler cutten oder umstrukturieren und so weiter. Wenn du guckst, Saints ganz, ganz weit hinten mit 82 Millionen Minus und am Platz 31, das sind 30 Millionen Unterschied, die Bills mit 51. Wahnsinn, 30 Millionen Unterschied. Weil, Christian, hast du geguckt, was deine Seahawks so machen?
Nee, ich habe nicht geguckt.
Hast du gesehen?
Mhm.
Sollen wir es dir sagen?
Ja. Warte, stopp!
Ungefähr bei 0.
Warte. Oh. Ah, ja, ich weiß nicht, was ich gerade sage. Ich glaube, das ist so plus, minus 5 Millionen, 10 Millionen.
Also es reicht leider nicht für zweimal am Tag warm essen. Nee, es ist eher Seattle Tafel ist angesagt, würde ich sagen.
Ja, es sind eine knappe Million.
Aber Minus.
Ah, Minus?
Ja,
okay. Minus habe ich nicht
gesehen. Ja, aber das spricht natürlich für ein Cut-Trade von Tyler Lockett oder beziehungsweise Jamal Adams und wenn nicht noch ganz andere. Ich glaube, das Team Seahawks, es wird wild. Ich, also mal ein ganz kleines Beispiel. Ich bin jetzt nun wirklich lange Fan von Leverkusen. Ist jetzt ein Fußballvergleich, aber ich kann mich daran erinnern, als René Adler nach Hamburg gewechselt ist. Das tat so weh im Auge zu sehen, wie er im Hamburg-Trikot ist. Und ich glaube, so wird es mir gehen dieses Jahr. Ich glaube, der Russell Wilson-Trade und der Bobby Wagner-Trade, die ich in den letzten Jahren erleben musste, die waren hart. Aber dieses Jahr wird nochmal getoppt. Plus, das kann man erstmal so sagen, in der zweiten Runde wird kein Running Back gedraftet.
Das ist durchaus möglich, weil Pete Carroll ist ja nicht mehr da,
Und
ne?
wir haben keinen Zweitrunden-Pick.
Stimmt, natürlich.
Aktuell.
Ach so, ja gut.
Ja, gut.
Ja, okay. Aber
Aber
gut,
perfekt.
auch das kriegt man ja hin. Naja.
Aufgemacht. Naja, okay. Dann, jetzt hast du aber keine News mehr, ne?
Nee, ich störe euch nicht mehr.
Nein, du störst mich gar nicht. Niemals. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem, ja, Spieltag. Ich finde Spieltag, da denkt man immer, dass es so tausende Spiele waren, aber es waren halt tatsächlich nur zwei. Und über die beide werden wir dann auch heute reden. Nämlich, ich würde sagen, wir starten mal rein mit den Chiefs gegen die Ravens in Baltimore.
Ja, wie man sieht, ihr könnt es leider nicht sehen im Podcast,
Vielleicht
ne? Es ist keine Videoübertragung,
kurze
aber.
Erklärung. Tilda ist da,
Ja.
ist gerade dazugekommen und hat sich den Snackhelm aufgesetzt.
Ja,
Und
gut,
das
dass
sieht
die Snackdinger auf.
ziemlich cool aus, muss man sagen. Also es passt wie angegossen.
Ganz
Wirklich cool,
kurz,
Tilda.
dann holst du mal ans Mikrofon. Ich soll mal ganz kurz erzählen, wie der Kinofilm war und viel, viel wichtiger, Werbung.
Wie wäre? Ach so, ja, Tilda, du sollst, das hast du nicht gehört. Dein Onkel hat gesagt, du sollst mal ins Mikro sagen, wie der Kinofilm war und sollst Werbung machen. Aber wahrscheinlich nicht für den Kinofilm, sondern für einen anderen Podcast.
Kinofilm. Ja, perfekt. Also, der Kinofilm war cool. Ja. Und schaut mal bei Abenteuer Hobbyhorsing vorbei. Das ist mein Podcast. Da lernt ihr was über Hobbyhorsing.
Vielen Dank.
Ich
Das
wollte eigentlich.
war's von der Werbung.
Ich wollte heute eigentlich auch noch Podcast aufnehmen, aber habe ich nicht geschafft.
Wir können das Mikro hier gleich so da lassen.
Nee, jetzt
Mit
habe ich
dem
keinen Bock
Laptop.
mehr.
Naja, machst du morgen.
Ja.
Ja.
Heute Morgen.
So, AFC Championship Game. Let's
Jimmy.
go.
Let's go. Ja, wie gesagt, wir starten rein mit den Chiefs gegen die Ravens. Der erste Seed gegen den zweiten. Ja, die Ravens zu Hause in Baltimore, aber verlieren am Ende gegen die Chiefs, obwohl sie eigentlich meiner Meinung nach schon ein bisschen das bessere Spiel gemacht haben. Zumindest am Anfang waren sie, finde ich, schon ein bisschen besser. Auf jeden Fall spektakulärer, finde ich. Also Lamar Jackson hat da mal wieder einige Plays rausgehauen, wo man sich dachte, das ist krass. Das könnte so, also wenn es einen Puskás Award für Football gäbe, würde Lamar Jackson auf jeden Fall jede Saison ein heißer Kandidat sein. Ja, wildes Spiel. Am Ende gewinnen die Chiefs in einem ja, nicht so scoringreichen Spiel 17 zu 10. Christian, du hast es komplett geguckt. Wie fandest du es?
Ja, ich habe ein anderes Spiel gesehen, denn für mich waren die Chiefs ein ganz klar das bessere Team. Und
Echt?
ja, auf jeden Fall, das war wild, das war sensationell, das war souverän. Und plus, es wird in der NFL eine neue Regel geben müssen, die muss ich jetzt einfach mal einbrennen. Man sagt es immer, aber es ist jetzt eingemeißelt. Tippe niemals gegen Pat Mahomes. Und solange er Travis Kelce hat, sollte man ist das recht nicht machen. Travis Kelce hat einen Rekord, ein Rekordspiel abgeliefert, so ist es ein bisschen besser ausgedrückt. Er hat einen Rekord von Basti von welchen?
Was denn? First Kelsey Receptions in den
151
Playoffs.
müssten das sein.
Postgame quasi.
Ja, aber,
151?
von wen hat er geknackt damit? Rice?
Von Jerry Rice
Jerry
natürlich.
Rice, sorry, deswegen, ja, das habe ich dich gefragt, geknackt. Es gibt eine Situation, wo Pat Mahomes um sein Leben rennt, er läuft nach hinten, der Pass Rush kommt durch, O-Line ist zusammengebrochen und er schafft es irgendwie nach der Line of Scrimmage zu kommen und schippt den Ball irgendwie noch zu Kelce und Kelce fängt den Ball. Sensationelle Play. Pat Mahomes, Chiefs, das war souverän, das war geil, das hat Spaß gemacht so zu gucken. Und bin froh, dass ich das gucken durfte, obwohl ich behaupte mal, es wäre gut, wenn das mein Arbeitgeber nicht hört. Anderes Thema, Marquise Valdes-Scantling hat einen geilen Catch gehabt, einen Big Play gehabt. Die haben das Spiel dominiert. Zweite Halbzeit war ein bisschen lame, das stimmt. Da gab es ja nur noch 3 Punkte von den Ravens. Ja, fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen komisch, ob sich die Chiefs gedacht haben, okay, pass auf, wir machen nur das, was wir machen müssen. Wenn die Ravens nicht mehr von uns verlangen, dann machen wir auch nicht mehr. Vielleicht ist es das gewesen. Das war ein bisschen komisch, dass nicht mehr kam. Aber ansonsten war das eine souveräne Leistung der Chiefs. Und eine gute Leistung. Und sollte den Niners, wenn ich nicht zuvor zu viel sagen möchte, ja, schon Bedenken geben.
Sean, hast du Angst, Papa, vor den Chiefs?
Ja, da kommen wir ja nachher wahrscheinlich zu. Lass uns doch mal bei dem Spiel bleiben. Ich würde da auch 2, 3 Sätze zu sagen. Also, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich hinterher gedacht, oh je, die Chiefs sind wieder die Chiefs. Ne? Sie wurden ja zwischenzeitlich in der Saison so ein bisschen abgeschrieben. Na, was heißt abgeschrieben? Aber man hat halt gesagt, ja, wie dieses Jahr mit den Chiefs. Ja gut, sie werden schon irgendwie reinstolpern in die Playoffs, aber dann wird es wahrscheinlich schnell vorbeigehen. Nee. Gerade jetzt in den Playoffs, gerade jetzt, wo es darum geht, die Arschbacken zusammenzukneifen, da sind sie auf jeden Fall da und spielen vielleicht ihren besten Football der Saison. Ne? Und genauso willst du es ja haben. Travis Kelce ist wieder da, der war ja auch nicht ganz so auffällig jetzt in der Saison, aber hat in den Playoffs wieder eine Riesenrolle gespielt, auch in diesem Spiel unfassbarer Catch, wenn ich an den ersten Touchdown denke, Wahnsinn, wie er sich da noch so umdreht, ey, sowas als Tight End, also das ist schon beeindruckend. Ja, wird jetzt viel rumgehauen auf den Ravens. Letzten Endes, man sieht das aber auch, wie das immer so im Football gehen kann. Ne? Das hätte auch wirklich ganz, ganz anders ausgehen können, wenn da so ein paar Kleinigkeiten anders gelaufen wären. Ich denke natürlich an Zay Flowers, völlig klar, wo er da so reinläuft und dann ganz kurz vor der Goal-Line den Ball noch verliert. Der übrigens, wie ich finde, ein super Spiel gemacht hat. Ne? Hat 2 tiefe Bälle gefangen. Der erste Touchdown, das war so stark von den Ravens. Lamar Jackson hat so viel Druck, läuft nach rechts und links. Sie kriegen ihn aber nicht. Er kauft sich unfassbar viel Zeit und findet Zay Flowers tief.
Der auch noch aus dem eigentlichen Sack schon rausreißt.
Ne? Das war großartig. Das war so richtig Ravens Football. Das war total genial. Ja, letzten Endes haben die Chiefs aber schon dominiert. Die hatten das Laufspiel, was man den Ravens irgendwie zugedichtet hätte, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich fand das erstaunlich, dass die Ravens den Ball am Boden nicht laufen konnten. Am Anfang hat man es noch gesehen, aber was hatten die an Rushing? Das kann nicht viel gewesen sein.
81 Yards.
Ich finde, damit haben sie auch. Und 83 Ravens?
Ja, 81 Yards Rushing und 54, das ist eigentlich das Schlimme. Obwohl es Lamar Jackson ist. Lamar Jackson hatte 54 Yards, das traut man ihm zu. Aber willst du das in einem Championship-Game sehen? Selbst von einem Lamar Jackson willst du das eigentlich nicht sehen. Da brauchst du eigentlich einen Running Back.
Nee.
Plus, dass sie sich ja auch Running Back verstärkt haben. Darf man auch nicht vergessen, ne? Also deswegen fand ich auch sehr überraschend.
Ja, guck mal, die haben ihren Running Backs 6-mal den Ball in die Hand gedrückt. Das meiste sind ja die Scrambles tatsächlich von Lamar Jackson, ne? Die Running Backs sind für 23 Yards gelaufen, das ist nicht viel und das hättest du nicht gedacht, weil die Ravens ja schon ja eigentlich so ein dominantes Team auch am Boden sind. Das hat hier nicht geklappt in meinem Spiel, vielleicht war das auch so ein Schlüssel, der halt dann zu der Niederlage geführt hat, beziehungsweise Schlüssel zum Sieg für die Chiefs. Letzten Endes aber auch super, super Spiel von Patrick Mahomes, muss man sagen. Also da hat er sich wieder absolut zurückgemeldet. Allen, die irgendwie ganz langsam, vielleicht ganz, ganz bisschen angefangen haben zu zögern und zu denken, na, ist Patrick Mahomes wirklich noch der beste Quarterback der NFL? Könntest du dich das Spiel gerne nochmal angucken? Da sollte es eigentlich keine 2 Meinungen geben. Wie der auch kassiert hat, wie der wirklich dann auch verbogen wurde, Arme ins Gesicht geschlagen bekommen hat und trotzdem sofort wieder aufsteht und dann gleich wieder den nächsten Ball anbringt. Also wirklich beeindruckend. Ja, das war ja nicht nur Facemask, das war ja eigentlich ein Punch. Das war ja eigentlich eine andere Sportart. Ne?
Also eigentlich
Ja, MMA. Mixed Martial Arts. Genau. So. Und bei dem einen Sack wird er so verbogen. Also Wahnsinn, wie der kassiert gegen diese Defense und trotzdem so eine Leistung. Und ganz am Schluss hat er sie natürlich gekillt, ne, mit dem tiefen Ball auf MVS. Also das war schon, das waren die Chiefs, so wie wir sie kennen. Das war Playoff Football, ne? Und ja, die haben dann zu Recht das Spiel gewonnen. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde die Ravens, wenn ein, zwei Geschichten ein bisschen anders gelaufen wären, wäre es wahrscheinlich richtig, richtig eng geworden. Die Ravens hätten trotzdem ihre Chance gehabt, das Spiel auch noch zu gewinnen. Da muss man jetzt nicht zu sehr draufhauen auf den Ravens. Sie haben eine Riesensaison gespielt und auch eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert.
Aber hätte Fahrradkette, ne?
Das stimmt.
Und das sind halt die Chiefs, ne? Das ist die Chiefs mit Pat Mahomes. Wir haben das letzte Woche, Hen und ich haben es ja besprochen, wo ich halt gesagt habe, Pat Mahomes ist für mich schon ein Hall of Famer. Wo Henry noch nicht so ganz dabei ist, aber ich glaube, in ein, zwei, drei Jahren wird Henry auch sagen, dass er ein Hall of Famer ist, obwohl er noch so jung ist und obwohl er noch spielt. Ich bin dabei, nach dem Spiel war ich noch mehr dabei. Und man darf nicht vergessen, als Tyreek Hill die Chiefs verlassen hat, was für eine Diskussion. Die schaffen es nicht und kriegen es nicht hin und lalala. Und trotzdem hat er sie zum Championship Game geschafft. Und jetzt auch in der ersten Halbzeit der Saison, da waren sie nicht gut. Sie sahen nicht gut aus. Und trotzdem kriegt er dieses Team genau dahin, wo es hingehen muss. Er ist ein Super Bowl, er gehört dahin und er hat ein geiles Spiel abgeliefert. Deswegen, ich bin sehr, sehr froh ich freue mich irgendwie drauf. Es ist aber sehr, sehr schade auch für die Ravens, für Lamar Jackson, der wahrscheinlich der MVP ist der Saison, aber leider nicht im Super Bowl steht. Mal wieder.
Ja, ganz kurz hier zu Pat Mahomes, MVP, ich sehe es auch absolut, MVP gar nicht, Hall of Fame, ich sehe es auch absolut so, weil ich würde fast sagen, jetzt einfach so aus der Hüfte geschossen, könnte ich mir fast vorstellen, dass der das schlechteste Receiving Core von allen Playoffs-Teams gehabt hat. Ich meine, wen hat er da? MVS ist doch, das sind doch jetzt alles Durchschnittsreceiver. Rashee Rice ist ein Rookie, er hat sehr vernünftige Saison gespielt, aber ist jetzt auch nicht irgendwie Primetime. Und der steht trotzdem im Super Bowl, ne? Also da macht wirklich der Quarterback alles um sich drumherum irgendwie besser und holt das Beste raus. Das ist schon beeindruckend. Ich sehe es auch absolut so. Henry, aber ich toleriere auch absolut deine Meinung. Ich würde dich nur einmal fragen in diesem Zusammenhang, wie viele, ist Dan Marino in der Hall of Fame?
Dan Marino müsste in der Hall of Fame sein.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber wahrscheinlich ist er das. Wie viele Super Bowls hat Dan Marino gewonnen?
Der hat gar keinen.
Okay. Ja. Danke, reicht mir. Eli Manning ist in der Hall. Ist Eli Manning nicht auch Hall of Famer?
Nee, wird.
Nee, ist er noch nicht.
Wird wahrscheinlich mit einem Super Bowl. Auch noch einen Super Bowl gewonnen.
Also,
aber
Pat Mahomes auf jeden Fall kommt in den Hall of Fame.
Dan Marino hatte aber ja auch eine viel längere Karriere als Mahomes jetzt hat. Wenn Mahomes jetzt irgendwie, keine Ahnung, man will es ihm nicht wünschen, aber sich, keine Ahnung, irgendwie ganz doll verlässt, dass er seine Karriere beenden muss oder so, oder komplett einbricht, dann, Christian, will was entgegen.
Nee, mach mal den Text zu Ende, danach ich, sorry.
Also. Okay, dann finde ich, ist diese Legacy von ihm einfach noch ein bisschen zu klein.
Wow. Auf keinen Fall. 6 Jahre, jedes Jahr okay. Championship Game.
Ja.
Jedes Jahr. In jedem Jahr, in dem der gestartet ist, ist er im Championship Game gewesen. Ja. Und allein das ist schon Wahnsinn. Also, das sehe ich anders. Ganz ehrlich.
Aber für mich gehört zu einem Hall of Famer dazu, dass der auch zumindest als Quarterback, wenn es jetzt ein Running Back wäre, wäre ja 6 Jahre schon lang, aber dass ein Quarterback in der Hall of Fame, finde ich, muss schon viele Jahre in der NFL gewesen sein. 6 Jahre sind auch viel, aber sollte schon so 10 Jahre in der NFL gewesen sein und schon gut, sehr, sehr gut sein, immer auf einem hohen Niveau. Und Mahomes hat halt 6 auf einem hohen Niveau und er ist natürlich auf dem besten Weg dahin. Das will ich nicht bestreiten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende in der Hall of Fame ist, ist natürlich bei 95%, 99%, aber ja, ich finde, mir ist die Legacy noch ein bisschen zu klein, aber ja.
Wir werden sehen.
Aber ganz kurz, eins habe ich noch, ich will mich da gar nicht mit dir streiten, wirklich, Dan Marino und wie sie alle hießen und Ach, keine Ahnung. Ich finde Vergleiche gerade jetzt in der NFL auch extrem schwierig. Teilweise diese Riesenlegenden, das war eine ganz andere Zeit. Tom Brady möchte ich auch nicht mit Pat Mahomes vergleichen. Selbst da liegen ein paar Jahre dazwischen. Ne? Und Tom Brady ist der GOAT. Und es gab natürlich auch andere Quarterbacks, die die GOATs sind. Und Pat Mahomes, ey, was kann er jetzt dafür, wenn der nächste Saison einen echt widerlichen Sack erwischt, wo ihm der Nacken so dermaßen gestreckt wird, oder was weiß ich was. Ich will ihn das nicht können, ich will das gar nicht herbeirufen. Aber der Typ kann nichts dafür, wenn er irgendwann eine Verletzung bekommt, die für seine weitere Karriere nicht gut ist. 6 Jahre, davon 6 Championship Games, 3 Super Bowl, 2 gewonnen. Haut das hin? Oder es ist der 4. Super
Ja,
Bowl,
zwei
ne?
gewonnen.
Ja.
Ja.
Es ist in der Position, den 3. Super Bowl in 6 Jahren zu gewinnen. Also ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Der Typ wird Minimum noch ein Super Bowl in seiner Karriere holen und das ist schon recht wenig. Und ich hoffe, ich drücke dir die Daumen, was das jetzt nicht dieses Jahr sein wird. Deswegen, aber es ist eine Endlos-Diskussion, brauchen wir gar nicht führen. Ich verstehe dich. Es ist eine unterschiedliche Meinung, will mich da auch gar nicht streiten, das ist völlig okay. Aber für mich ist das. Wichtig wäre für mich, gerade wenn man NFL-Quarterbacks jetzt sieht, wir dürfen sie nicht mehr mit Pat Mahomes vergleichen, weil das ist unfair. Wir müssen Pat Mahomes ausklammern
Ja, das stimmt auf
und
jeden Fall.
danach kommen alle anderen, die es gerade gibt, auch nicht mit irgendwann irgendwelche vergleichen. Ich möchte jetzt im nächsten Super Bowl gar nicht Purdy mit Mahomes vergleichen, das ist unfair. Brauchen wir nicht, müssen wir nicht machen. Deswegen, Pat Mahomes ist einfach spielt auf einem anderen Niveau und danach kommen alle anderen.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Der Receiver-Punkt, den verstehe ich auch. Das finde ich sehr gut. Aber natürlich gibt es auch noch einen Travis Kelce, der da auch noch viel.
Tyreek Hill, Anfang der Saison, Anfang der Jahr, darf ich nicht vergessen.
Tyreek Hill. Aber natürlich muss man auch sagen, auch ohne Tyreek Hill war Pat Mahomes immer noch super Quarterback. Natürlich hat Tyreek Hill ihn jetzt nicht belastet oder so. Also, das war schon mit Tyreek Hill natürlich auch sehr, sehr gut. Der hat ihm auf jeden Fall geholfen. Aber Travis Kelce ist ja jetzt auch kein schlechter und.
So, das stimmt.
Man hat ja trotzdem auch noch Leute, also Valdez Scantling, Mecole Hardman, Kadarius Tony, das sind ja zumindest ein paar Namen.
Tony! Also bitte nicht
Aber ich stehe
Tony!
natürlich.
Kadarius Tony?
Also Tony ist ja nur wirklich. Also
Alter.
dann kenne ich lieber.
Er wird
Okay. Okay.
keinesfalls nächstes Jahr bei den Chiefs spielen, da ist das Porzellan zerrissen, der
NFL-Karriere
hat hier die
beendet.
Backsteine.
Na gut. Okay.
No, no, no.
No, no.
Aber ich verstehe natürlich den Punkt, dass jetzt kein, ich sage jetzt mal, Dolphin Receiving Core ist. Das
Das
ist auf
stimmt,
jeden
auf
Fall
jeden Fall.
fair. Ja.
Aber auch da muss man sagen, ich stell dir mal vor, Pat Mahomes mit dem Receiving Corps der Dolphins. Egal, brauchen wir nicht rum
Das ist
philosophieren.
unaufhaltsam.
Das wäre schlimm.
Das ist
Aber
schlimm.
ohne Tua
Ja.
damit schlecht zu reden, das ist halt, wie gesagt, das ist das Gemeine. Also deswegen, man darf es nicht vergleichen. Daher. Lass uns lieber zum nächsten Championship Game kommen.
Sehr
Zu
gut.
den Niners gegen die Lions in San Francisco. Ich habe
Stark.
kurz überlegen. Ja, ihr beide habt das Spiel live geguckt. Ich habe in den Highlights geguckt. Deswegen überlasse ich euch jetzt auch den Vortritt. Ja, wie war's?
Toll. Es war toll. Also es
Erste
war.
Halbzeit auch?
Also ich muss sagen, in der ersten Halbzeit, da habe ich ganz schön gelitten. Und habe auch ehrlich gesagt zur Halbzeitpause stand es ja 24 zu 7. Und ich muss zugeben, dass ich da nicht mehr so richtig daran geglaubt habe, dass die dieses Spiel noch gewinnen können. Denn die erste Halbzeit, das war, also so hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass das Niners-Team so spielt. Unfassbar dominant, am Boden wirklich wie eine Dampfwalze. Durch die Reihen der Defense gelaufen. Ich würde gerne mal zeig mir mal die Win-Probability.
Podien. Oh ja,
Ja,
die zeigen deutliche
das,
Sprache.
ja, so hat sich's auch angefühlt. Also wirklich, die erste Halbzeit war der absolute Wahnsinn. Die Lions haben wirklich Lights out gespielt, hatten ein Running Game, was überhaupt nicht zu stoppen war. Das war wirklich richtig, richtig stark. Sehr kreativ, schnell gescored, Niners dann auch noch ein Field Goal verschossen. Also es lief alles für die Lions, muss man echt sagen. Was worauf zeigst du? 182 Yards Rushing und davon waren bestimmt so 140 oder so in der ersten Halbzeit. Das war wirklich extrem dominant. Ja, und auch kaum Fehler gemacht. Und dann hat er einen zweiten Quartner hier schon, CJ Gardner-Johnson, hat er schon gewunken, hat er schon zu den Fans schon bye-bye gewunken. War dann ein bisschen zu früh. Da habe ich gesagt, Mensch, wenn die jetzt noch einen Touchdown scoren, die Niners, wenn die jetzt den Ball bekommen, dann gibt es vielleicht noch irgendwie eine Chance. Dann haben die ihren ersten Drive und sie gestoppt werden und nur das Field Goal kicken. Und da dachte ich so, oh Gott, das schaffen die einfach nicht mehr. Na, und dann sind halt so viele verrückte Sachen passiert und alles, was dann so gewesen ist, lief halt teilweise auch glücklich und lief gut für San Francisco, muss man echt sagen. Da war dann der lange Ball auf Ayuk, der eigentlich überworfen war, der eigentlich hätte intercepted werden müssen, aber den Veldor oder wie er heißt, der Corner, nicht fangen konnte und Ayuk greift ihn sich noch irgendwie und sie stehen an der 4-5-Yard-Linie und können den Touchdown scoren. Direkt danach, Fumble.
Ayuk scored dann am Ende auch den Touchdown.
Ayuk scored den Touchdown, genau. Direkt danach, der Fumble, gleich beim ersten Play durch Jahmyr Gibbs. Gut, okay, der war aber auch gut geforced und dann sofort auch wieder Touchdown. Ja, und damit haben sie es ausgeglichen. Ne? Und ganz plötzlich, innerhalb von, weiß nicht, ein paar Minuten stand es 24-24 und ja, da hast du dann irgendwie gemerkt, dass die Lions dann auch wirklich zitternde Knie bekommen haben. Ne? Das, ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es stand da zwar 24-24, aber gefühlt haben die Lions da schon geführt. Ja. Weil die hatten einfach das Momentum und die Lions konnten wahrscheinlich nach der ersten Hälfte ihr Glück kaum fassen. Und haben, ja, und dann am Ende haben sie dann natürlich zitterige Knie bekommen. Würde ich auch bekommen, wenn ich gegen eines der besten Teams der Liga so führe und die dann nochmal zurückkommen, das ist einfach sehr, sehr bitter. Und natürlich sind dann die Niners gerade, haben ja das Momentum auf jeden Fall auf ihrer Seite, dann auch noch zu Hause, das ganze Stadion ist komplett gehypt. Das ist einfach unfassbar schwer dann zu gewinnen für die
Niners. Ja, das muss echt übel sein, wenn du siehst, wie dein riesiger Vorsprung dann immer weiter wegschmilzt. Und ich glaube, du sitzt einfach da und denkst so, das kann nicht wahr sein. Das gibt's gar nicht. Wie sind wir an diesem Punkt gekommen? Wir waren doch eigentlich hier schon fast durch. Weil San Francisco war quasi, die hatten einen guten Drive, der Touchdown-Drive in der ersten Halbzeit. Der war wirklich gut, da haben sie mal ganz gut bewegt. Der Rest war einfach nicht gut, muss man echt sagen. Vor allem in der Defense. In der Defense sah es ganz, ganz übel aus. Die zweite Halbzeit war einfach komplett anders. Es ist komplett umgedreht, als ob sie die Trikots getauscht haben. Und ja, von daher, irgendwann war da halt so eine Stimmung so drin, da hast du dann einfach geglaubt, die Lions werden das nicht mehr drehen können, die werden nicht mehr zurückkommen. Die Körpersprache war dementsprechend, die saßen alle nur auf der Bank, die in einer standen. Und selbst beim 24-24, als der Ausgleich kam, das war schon irgendwie wie, jawohl, jetzt werden sie es auch gewinnen. Also das war wirklich, man hat das richtig gespürt, durch den Fernseher tatsächlich irgendwie, wo man nicht im Stadion war, dass da eine mega Spannung so drin war, ne?
Ja, die Gewinnwahrscheinlichkeit war zu einem Zeitpunkt 90% für die Lions. Für
Detroit, ne? Wahrscheinlich genau. Kurz vor der Halbzeit, ne?
Genau, jetzt guck ich mal, wie es bei 24-24 stand mit der Wahrscheinlichkeit. Da war die schon 60% bei den Niners. Also,
ja. Hatten sie zwei Stops bei Fourth Down. Beim ersten würde ich sagen, war es vielleicht noch ganz okay, dass Dan Campbell das so gecallt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit sie da weg waren, aber es war irgendwie so ein Bereich, weiß ich nicht, 40-Yard-Line, 30-Yard-Line oder so. Der zweite war schon kritisch, weil da war San Francisco, glaube ich, 27-24 vorn und sie waren relativ nah dran. Sie hätten irgendwie, einen 40-Yard-Field-Goal oder so kicken können. Hat er aber nicht gemacht. Vielleicht war es auch ein 45-Yard, ich weiß es nicht mehr. Hat er nicht gemacht, hat den Ausgleich quasi nicht genommen, hat sie da zum Fourth Down geschickt und dann hat Reynolds eigentlich den Ball schon in der Hand und lässt ihn fallen. Boah. Also da merkst du, da haben da echt die Nerven dann auch verrückt gespielt und also spätestens in dem Moment war ich mir fast sicher, dass sie dieses Spiel gewinnen werden, die Niners. Ja, war Wahnsinn. War ein sowas von außergewöhnliches Spiel, ne, mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten und ja, ich war natürlich am Schluss echt happy, dass die Niners das gewonnen haben. Christian, jetzt habe ich so viel erzählt. Wie fandest du es denn so?
Alles Gute, bist du ein Niners-Fan. Ja, also ich hau mal so Passspieler raus. Jared Goff, kein Turnover. David Montgomery, 93 Yards, Lauf. Sam Laporta, Tight End, 97 Yards. Amara St. Brown, 87 Yards als Receiver. Und einfach müssen wir ja bei den Stats sagen, Jungs, das müsst ihr zu Ende bringen. Aber sie haben es nicht geschafft. Ja, warum? Es war ein wildes Spiel. Es war ein Spiel, wo man noch mehr Football-Fan war. Ich als Außenseiter, ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, so eine Scheiße, die Niners haben gewonnen, weil ich bin Seahawks-Fan. Nein, da bin ich ganz weit weg. Wenn irgendwie bin ich auch nur Football-Fan und ich bin einfach Football-Fan wegen solchen Spielen. Das war geil. Erste Halbzeit war Wahnsinn von den Lions und in der zweiten Halbzeit, das muss man sagen, vielleicht, weil die Niners etwas erwachsen, das hört sich doof an, aber im Fußball würde man sagen, ein dreckiger Sieg. Vielleicht ist das ein bisschen besser beschrieben. Das wäre ein dreckiger Sieg von einem Team, was Favorit ist. Die Niners haben das bessere Team, waren zu Hause, sind der Favorit. Und der Außenseiter ist nah dran an den Sieg, aber sie schaffen es trotzdem noch. Deswegen, das meine ich mit dreckigen Sieg. Vielleicht ist es ein kleiner dreckiger Sieg. Man darf aber die zweite Halbzeit nicht vergessen, denn die zweite Halbzeit ist gekippt. Da haben die Niners ganz klar gezeigt, was sie können. Ey, Kai Juszczyk, was für ein geiler Typ. Fullback, ich liebe ihn. Er ist so ein geiler Spieler. Es war wild. Es waren so viele wilde Sachen dabei. Und ich habe es auch im Spiel zu dir gesagt, ich hätte gerne ein Foto von der ersten Halbzeit von dir gemacht und dann in der zweiten Halbzeit, denn auf einmal saß er ganz aufrecht und grinsend auf der Couch und hat das Spiel angeguckt. Es war wirklich so, man hätte dieses Foto machen müssen. Ich habe es ein paar Mal auch gesagt zu dir, wie gern wäre ich im Stadion gewesen. Denn du hast es gerade gesagt, denn diese Stimmung im Stadion, die kam irgendwie gefühlt durch den Fernseher. Du wusstest, da ist etwas passiert, was Magisches. Und du hattest das Gefühl, okay, jetzt kann nichts mehr passieren, die Niners schaffen es, die Lions waren nah dran. Das Einzige, was ich bei den Lions kritisieren möchte, obwohl man sie dafür nicht kritisieren darf, weil das ihr DNA mit ihren neuen Headcoach ist, diese Aggressivität, dieses Risiko, was sie eingehen. Vielleicht machen sie es in den nächsten ein, zwei Jahren nicht mehr, denn ich glaube, dass man so keinen Super Bowl gewinnen kann. Man kommt sehr weit. Ob du so einen Super Bowl gewinnen kannst, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich meine mit dieses Erwachsenensein, mit den lieber den Punkt mitnehmen, anstatt in das Risiko einzugehen. Keine Ahnung, mir ist scheißegal. Brock Purdy hat eine Interception, ist mir scheißegal, denn in der zweiten Halbzeit hat er gezeigt, dass er ein Top-Quarterback ist. Es war ein geiles Spiel. Ich gönne den Detroit Lions in den nächsten Jahren alles, denn die haben ein geiles Gerüst aufgebaut, um wieder anzugreifen. Die müssen ein bisschen vernünftiger werden, obwohl es ihr DNA ist. Und die Niners kommen immer mehr weiter in die Spur. Gegen die Packers haben 2 Minuten gereicht, aber gegen die Lions haben sie eine zweite Halbzeit gezeigt. Jetzt brauchen sie diese 4 Viertel. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ach, es war ein geiles Spiel.
Für mich war das Spiel gegen die Packers, das war für mich so dieser dreckige Sieg. Weil da waren sie auch wirklich nicht gut.
Das war dreckiger.
Und das haben sie eigentlich, es hätten sie eigentlich gar nicht gewinnen dürfen. Also ja, das da war Packers war das bessere Team. Hier muss ich schon sagen, die haben halt in der zweiten Halbzeit wirklich richtig, richtig guten Football gespielt und die Lions sind ein bisschen auseinandergebrochen. Und deswegen finde ich schon, dass es am Ende auch verdient war. Aber gut, ist auch egal. Auch von mir nur noch, dann darfst du, Henry, gerne 2 Sätze zu den Lions. So ein geniales Team. Ich habe es vor dem Spiel schon gesagt, egal wie es ausgeht, das NFC-Team, den drücke ich auf jeden Fall die Daumen, weil ich hätte das auch so gefeiert, wenn die Lions in den Super Bowl gekommen wären. Das wäre der absolute Wahnsinn. Und vielleicht klappt es in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Lions werden werden eine sehr rosige Zukunft haben in den nächsten Jahren. Die haben sich da sowas Geniales aufgebaut. Wenn man sieht, das geht so genial in die richtige Richtung, wenn man anschaut, wie sie angefangen haben mit Dan Campbell und wo sie jetzt stehen. Die haben aus dem letzten Draft, müsst ihr euch mal überlegen, 4 Rookies, die sie früh gepickt haben, sind Starter. 2 in der Offense, 2 in der Defense sind es einfach mal Starter geworden. Wer kann das von sich behaupten? Ganz, ganz wichtige Spieler, ganz wichtige Säulen, die auf günstigen Verträgen sitzen und absolute
Gamechanger sind. Ne? Guck dir Sam Laporta an und Jahmyr Gibbs, absoluter Wahnsinn. Also dieses Team, Future's Bright, würde ich sagen. Wir werden noch ganz, ganz viel von Detroit sehen und ich freue mich darauf. Ich finde es absolut großartig. So ein geiles Team. Überleg mal, was war das vor 5 Jahren? Oder damals die Saison hier mit wie hieß er denn hier, der Defense-Coordinator von den Patriots. Ich komme nicht drauf, der immer den Bleistift am Ohr hatte. Ist ja auch egal. Hatten sie da nicht sogar die 0-16-Saison? Ich glaube ja. Also auf jeden Fall waren die Lions, die waren am Boden, am absoluten Boden. Und guck, was da jetzt entstanden ist. Mega, mega. Henry, du wolltest
noch was? Ja, aber, also wie du auch eben schon gesagt hast, Lions, unfassbar sympathisches Team, geiles Team, denen gönnt man alles. Aber es ist krass. Und also in diesem Spiel ist halt das passiert, was ich von Lions sonst eigentlich nie gedacht hätte, weil die ja auch einfach ein moralstarkes Team eigentlich sind. Nämlich, ja, sie sind halt einfach, ihr könnt mir gerne widersprechen, ich habe das Spiel ja nicht nicht ganz gesehen, aber das darf dir halt einfach nicht passieren. Bei so einem Rückstand.
Entschuldigung, ne? Sprich nochmal aus, sorry.
Es hat so einen Eindruck, so man war sich schon so ein bisschen siegessicher und dann, ja, wie gesagt, es kann komplett falsch sein, die Einschätzung, aber Christian, siehst du es anders, oder?
Das Besondere an dieser Sportart ist, das gibt es im Fußball nicht, das ist dieses Momentum. Und das gibt es in diesem Football gibt es so oft und das ist gekippt. Und wenn du gegen solch ein krassen Team wie die Niners, ich komme gleich noch dazu, aber das ist ein wahnsinniges Team, wenn du dann dort spielen musst und auf einmal hast du das Gefühl, scheiße, ey, irgendwie flutscht es nicht mehr und die kommen immer näher, sie überholen dich, das Stadion ist ausgelastet. Ich glaube, dass es in diesem Stadion in den letzten Jahren nicht solch eine Stimmung gab. Das kann ich jetzt eigentlich nicht beurteilen, weil ich so viele Niners-Spiele jetzt auch nicht sehe, gerade wenn sie in Santa Clara spielen. Aber das war Wahnsinn. Und wenn du durch Fernsehen schon mitbekommst, wow, krass, was für eine Stimmung, da musst du gerade sein, dann ist das was ganz Besonderes. Und dann kann es das passieren, denn man darf auch nicht vergessen, die Detroit Lions sind natürlich durch die ganzen Drafts der letzten Jahre ein sehr junges Team. Und denen kann das passieren. Und die ganzen Top-Spieler der Niners, das ist, was ich gemeint habe mit Erwachsenen, die haben schon ein paar Jahre hinter sich. Die haben schon ein bisschen was erlebt. Bis auf Brock Purdy ist so von den Skill-Playern der einzige Junge. Ne? Also ein Kitty hat schon vieles mitgemacht. McCaffrey, Debo, Fred Warner und Bosa. Ich kann jetzt so viel aufsagen. Ne? Die haben ja schon ein bisschen was erlebt in ihrer Karriere. Das haben die Detroit Lions noch nicht. Und daraus werden sie lernen. Das ist dasselbe, was ich auch zu dir gesagt habe, immer wieder zu den Dolphins. Auch da, glaube ich, ist die Lernphase noch vorhanden und es kann nur nach oben gehen. Und ja, ich bin mir sicher, dass bei den Lions es noch weit nach oben gehen wird. Spielweise an sich müssen sie ein bisschen anpassen, weil ich glaube, es wird gerade am Ende hin Championship Game und Super Bowl immer schwieriger, wenn du zu viel Risiko eingehst.
Ja, das stimmt allerdings. Dann eine Sache, eine Frage an euch. Nämlich, gab es ja eine Szene, die Lions, also es ist noch 1 Minute zu spielen und die Lions stehen kurz vor der Endzone beim 4. Versuch, glaube ich, ja, müsste 4. Versuch gewesen sein. Und sie können sich halt entscheiden, gehen sie für den Touchdown, wenn der Touchdown nicht klappt, ist das Spiel zu Ende.
Ah ja.
Oder sie gehen für das Field Goal und lassen sich dann noch die Chance beim Onside Kick, also nach dem Onside Kick, der Onside Kick muss klappen und danach müssen sie einen Touchdown erzielen. Wenn ihr jetzt Dan Campbell wärt und ihr werdet vor diesem einen letzten Play, das das Spiel entscheiden könnte, würdet ihr für den Touchdown gehen oder das Field Goal, das sichere Field Goal mitnehmen?
Field Goal.
Christian?
Ich bin so verrückt, wie es sich anhört, aber so wie die Lions DNA ist, unter Dan Campbell, ich hab's mit den I, wäre ich für den Touchdown gegangen. Ich weiß, wir haben darüber diskutiert, wir beide, live im Spiel, dass du sofort das Spiel entscheidest, aber es ist die DNA dieses Teams und diesen Headcoach. Ich wäre in dem Moment, um den Druck noch mehr aufzubauen, aus Lions-Sicht, nur aus Lions-Sicht, normal, wenn die Seahawks das gemacht hätten, dieses Ding für den Touchdown gegangen wäre, ich wäre ausgeflippt. Aber aus Lions-Sicht wäre ich für den Touchdown gegangen.
Ich wäre auf jeden Fall fürs Field Goal gegangen, aber es war klar, dass die Lions für den Touchdown gehen. Also die, also wenn man vorher, vor diesem Play, Wahrscheinlichkeit ausgerechnet hätte, ob wofür die gehen, wären halt so 90% ungefähr für den Touchdown. Weil das sind halt die Lions, ne? Ja, aber am Ende, der Onside-Kick hat eh nicht geklappt, deswegen ist es eigentlich egal, was sie gemacht haben und ob es klappt. Aber ja, dann würde ich sagen, hätten wir dieses Spiel abgeschlossen und das war's, ne? Ja, das war's. Ach ja, eine kurze Sache noch. Vielleicht kann einer von euch sich noch daran erinnern oder Leute, die zuhören hier. nämlich vor der Saison gab es ein Bild, was die NFL Deutschland gepostet hat und ich glaube auch die NFL, nämlich von einem ganz, 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 ganz mutigen Lions-Fan, der sich, bevor die Saison überhaupt begonnen hat, auf die Schulter tätowiert hat, Detroit Lions Super Bowl Champion 2024. Ich will einfach nochmal mein Beileid aussprechen für den Kollegen, weil er hat es fast geschafft. Er hat es fast geschafft. Fast hätte er es gecallt.
Kann ich es ja durchstreichen und schreib da eine 5 drüber.
Genau, genau.
Oder eine 6, oder eine 7, oder eine 8.
Genau.
Alles möglich.
Alles möglich. Auf jeden Fall, fast hätte es geschafft. Fast hätte es geklappt. Aber, ja, leider wurde diese mutige Aktion nicht belohnt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Mal in dieser Saison zum Tippen. Nämlich werden wir jetzt das allerletzte Spiel tippen, nämlich den Super Bowl. Wer will anfangen?
Dann habe ich meine
Frage. Du bist der Gastgeber.
Achso, oder so, dann fangst du an. Entschuldigung.
Nee, was hast du für eine Frage?
Ich habe eine Frage aus Teamsicht, was die Qualität angeht. An welcher Position seht ihr denn die Niners schwächer als die Chiefs? Positionsgruppe, Entschuldigung, Positionsgruppe. Offensive Line, Defensive Line, Receiving, Running Back, Secondary, Quarterback. Wo seht ihr die Chiefs besser als die Niners?
Auf jeden Fall auf Quarterback mit Mahomes und Purdy. Haben wir gerade drüber geredet, braucht man nicht vergleichen. Und wenn man sie vergleicht, kommt man auf jeden Fall dabei raus, dass Mahomes der deutlich bessere Quarterback ist. Und das ist nichts gegen Brock Purdy. Ja. Sonst auf die Schnelle nichts. Also die Niners sind halt auch echt ganz gut besetzt eigentlich, ne? Genauso wie die Chiefs. Das ist ein Aufeinandertreffen von einfach, ja, wie es auch sein soll, mit den besten Teams der Liga, vielleicht sogar die besten, ja, wahrscheinlich sogar die besten. Ravens natürlich haben auch noch ein Wörtchen mitzureden, aber das ist einfach, das sind zwei sehr, 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 sehr krasse Teams und eigentlich...
Der Rest der Offense würde ich die Niners besser einschätzen. Ja, schon, ne? Das ist O-Line nur Quarterback.
Super, Receiver.
Die O-Line ist halt nicht so bekannt, man kennt die Spieler jetzt nicht so, aber die sind sneaky durch die Saison gegangen und sind auch gar nicht schlecht und halten häufig den Druck ganz gut weg von Purdy. Also meiner Meinung nach ist der Offense, wenn du es einfach so pur auf dem Papier anschaust, meiner Meinung nach besser. Ich würde diese Saison auch auf jeden Fall Kittle über Kelce nehmen, obwohl er jetzt natürlich heiß läuft in den Playoffs. Receiver-Core ist klar besser, Running Back bist du besser. Also was die Offense angeht, bin ich bei den Niners. Siehst du es anders, Cousin?
Nee, ich finde sogar in der Defense sogar auch, das ist das Krasse. Das ist so ein geiles Rematch. Ich freue mich so auf das Spiel. Also rein vom Papier her sind die Niners das bessere Team, aber die Chiefs haben Pat Mahomes und Kelce und das ist der Wahnsinn. Und alles andere dahinter, was bei den Chiefs angeht, und die haben natürlich eine geile Defense. Gerade die Defense der Chiefs, die Saison, ne? Die war, also ich glaube,
die ist ohne, gut. Sehr deswegen, gut sogar.
Und ich glaube, ohne diese Defense der Chiefs wären sie gar nicht jetzt da, wo sie jetzt sind. Ne? Also die Offense hinkt ein bisschen und die haben sie schon aus dem gewissen gezogen. Aber so rein vom Papier her sind die Niners schon besser. Und ich freue mich sehr auf das Spiel. Es wird wild. Es ist ja wirklich nur klar, diese Quarterback-Position, ne? Was man ja nicht vergleichen darf in meinen Augen. Alles andere in Augenhöhe, immer mehr aber Richtung Niners. Ich bin gespannt.
Ja. Ja, in der Defense finde ich es auch deutlich ausgeglichener. Ich war jetzt ja gedanklich nur bei der Offense, in der Defense finde ich es deutlich ausgeglichener. Die Chiefs haben jetzt vielleicht nicht so auf jeder Position die namhaften Spieler, aber jetzt vor allem, wenn ich an die D-Line denke, Omenihu ist raus. Gut, Chris Jones spielt natürlich immer gut in den Playoffs und das hat man auf jeden Fall. Und man muss sagen, dass bei den Niners sicherlich die ganz großen Namen spielen, aber dieses Jahr besonders die Defensive Line eigentlich eher enttäuscht hat. Das war wirklich zu wenig, da hat man viel, viel mehr erwartet. Und deswegen würde ich fast sagen, dass da bei den Chiefs diesem Jahr auf jeden Fall die bessere Defense auf dem Platz steht. Also in der Defense sehe ich es wirklich ganz anders als in der Offense. Ich glaube, die Chiefs haben die bessere Defense als die Niners und auch, natürlich muss man nicht drüber reden, den besseren Quarterback, das definitiv. Ja, aber das macht es ja trotzdem dann relativ ausgeglichen und könnte ein spannendes Spiel dann werden.
Aber es könnte auch das Spiel sein, wo die Helden geboren sind, wo du jetzt, wenn du jetzt die 3-6 holst, als Einzelspieler oder sowas, also wenn die D-Line der Niners endlich mal richtig wach wird und richtig böse wird, wenn man bedenkt, was da auf dem Feld steht, ne, im Vergleich, also nur die D-Line der Nein, das ist ja unhöflich, ne, was die da am Picks rumrennen haben. Ich glaube, wenn sie jetzt endgültig mal das alles raushauen, was sie in sich haben, dem wird es böse. Ich kann es nur sagen, dieses Spiel zu predikten ist schwierig. Ich werde jetzt gleich irgendwas hier reintippen, weil ich mir noch nicht sicher bin. Bin gespannt, was ihr tippt. Bei Basti, dir bin ich mir sicher, denn du kannst nur ein Team tippen. Man tippt nie was
gerne. Nee, also ich. Ja, nee, also ich glaube wirklich, dass die Chiefs das gewinnen werden. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn es die Niners gewinnen, definitiv, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Chiefs gewinnen werden, weil die am Ende abgezockter dann doch sind, denke ich, und weil sie eben auf der wichtigsten Position deutlich besser besetzt sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine enge Geschichte wird und dass San Francisco vielleicht ganz gut mithalten kann. Aber ich glaube, am Ende werden die Chiefs dieses Spiel gewinnen. Die sind einfach jetzt in den Playoffs einfach zu gut. Ich hoffe, dass Brock Purdy jetzt nicht irgendwie so ein 4-Interception-Game hat. Nein, das würde mich wirklich traurig machen. Ja, na gut, wie gegen die Ravens, das wäre halt echt bitter. Weil dann werden alle wieder drauf rumhauen und sagen, da siehst du, er kann es eben nicht und so. Und dann kommt diese Game-Manager-Geschichte wieder. Ich hoffe, dass er ein gutes Spiel hat, dass einfach alle ein gutes Spiel haben. Dass sich am Ende das bessere Team durchsetzt. Ich glaube, es wird eine knappe Geschichte. Aber wenn du mich jetzt fragst, wer das Spiel gewinnt, dann sage ich, würde ich sagen, dass halt die Chiefs irgendwie 27-21 oder sowas das Spiel gewinnen werden.
Jetzt mache ich mal weiter. Also die Chiefs, beide haben eine echt gute Defense eigentlich. Und deswegen, wie du gerade gesagt hast, das wird, glaube ich, eine Defense-Schlacht. Mit dem kleinen Unterschied, dass es halt so ist, dass Mahomes einfach diese Explosivität hat und die Möglichkeit hat, einfach immer mal wieder zu zaubern. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eine Defense-Schlacht werden wird und dass die Chiefs dann halt am Ende gewinnen werden durch halt ein paar Lucky Plays. Und dann am Ende ja, gewinnen werden im Rematch, ja übrigens auch, von vor 4 Jahren.
Das stimmt.
Ja. Christian, was glaubst du?
Ja, ich habe ja eben gerade gesagt, niemals gegen Pat Mahomes tippen. Ich habe es in den Playoffs schon gemacht. Es war ein Fehler und ich mache es nochmal. Und also ich fand gerade bei Brock Purdy, also wie gesagt, also eigentlich müsste ich anders tippen, aber ist egal.
Ich wollte gerade sagen, wenigstens der Seahawks-Fan tippt auf die Niners. Passt rein, ja, läuft bei dir. Aber NFC auch, West, woo!
Ja, aber auch mit einer jetzt nicht einfach wild tippen oder so, oder, weil ihr habt die Chiefs getippt und ich tippe die Niners. Ich hätte es von vornherein, glaube ich, immer mehr. Ich war immer mehr bei den Niners. Warum? Die letzten 2 Minuten Packers, Brock Purdy. Die zweite Halbzeit der Niners gegen die Lions. Das war souverän. Und Brock Purdy Ich kann mich noch daran erinnern, als abgepfiffen wurde, wie der ausgeflippt ist. Wie der gejubelt hat, wie er rumgesprungen ist gegen die Lions. Der Typ ist der letzte Pick in Draft. Von denen erwartet man nichts. Aber ich finde, in dem Moment hat man gesehen, wie viel Druck auf solch einen Jungen ist. Ne? Also alles das, was er bisher erreicht hat, ist schon so krass und so viel für seine eigentliche nicht vorhandene Karriere. Weil da, wo er jetzt ist, hätte man ihn vor ein, zwei Jahren nicht gesehen. Und ich glaube, in dem Moment hat man gesehen, wie viel Druck da abgefallen ist. Und was er ist, er hat was Besonderes. Er hat so diese Ruhe und so. Und er hat Playmakers ohne Ende. Und ich glaube einfach, dass das Wichtigste sein wird, dass die Defense, gerade die D-Line, endlich aufwacht und mordsmäßig Druck auf Pat Mahomes. Ich glaube sogar, dass leider Pat Mahomes gegen den Druck relativ gut ist. Das heißt, die müssen es gut machen. Und Kyle Shanahan wird es seine Offense gut hinlegen, die Defense wird es gut hinlegen. Und ja, ich gönne dir tatsächlich als Seahawks-Fan den Super Bowl-Ring als Fan und glaube tatsächlich in einem Low-Score-Game, da werden nicht viele Punkte fallen, glaube ich. 27, 21 finde ich schon relativ viel, aber es wird ein Touchdown sein, Unterschied. Und am Ende wird Brock Purdy als letzter Pick einen Ring bekommen. Ich gönne es ihm. Ich gönne es ihm wirklich. Ich gönne es den Niners. Ich gönne es dir. Und deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall eine geile Super Bowl-Woche. Also eine ganz besondere Woche. Und drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du am Ende sehr strahlend vorm Fernseher sitzt. Und noch viel, viel mehr, dass genau das nicht passiert. Das ist mein größter Wunsch, dass Brock Purdy kein Scheiß-Game hinlegt, weil er ist nicht einfach nur ein Game Manager. In meinen Augen ist er ein Top 10 Quarterback, auf jeden Fall die Saison gewesen. Auch weil es ein Top 5, Top 3 Quarterback ist, da können wir uns drüber streiten. Top 10 auf jeden Fall. Es gibt nicht viele, die besser sind als er. Und deswegen tippe ich es einfach mal für die Niners. Die sind fällig, die haben es langsam mal verdient.
Das freut mich sehr. Freut mich sehr zu hören. Finde ich sehr schön von dir. Das würde mich dann auch sehr freuen, wenn die Niners dich dann beglücken können. Was man
Leider.
noch, was mir gerade eingefallen ist, was für die Niners spricht, ist, die sind gesund. Das ist ja außergewöhnlich. Das gab es in den letzten Jahren nicht. Der einzige wirklich namhafte Ausfall ist Talanoa Hufanga. Der ist ja irgendwie Woche 5 oder 6 Kreuzbandriss. Der Starting Safety. Ansonsten haben die, okay, Cleveland Ferrell vielleicht noch. In der D-Line, aber ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Also die haben sonst eigentlich alle beisammen. Und auch gerade keine großen Verletzungsprobleme. George Kittle hat irgendwas am C, aber kein Mensch glaubt, dass der deswegen irgendwie nicht spielt. Also irgendwie irgendeine Kleinigkeit. Also von daher, die sind gesund.
Ich
Das ist gut.
glaube, wenn er spielen könnte, in der Theorie
Der wird spielen.
der würde mit einem
Ja.
gebrochenen Arm spielen.
Der wird spielen, sie
Ja.
haben alle beisammen. Oh, Kansas City haben wir gerade reingeguckt. So ein paar Geschichten sind da auch, die sehen aber auch relativ gesund aus. Tooney ist questionable, der hat auch was. Jerick McKinnon ist aber, ja. Sonst sind noch so ein paar Kleinigkeiten, also auch die scheinen relativ beisammen zu sein. Aber gut, die Niners hatten ja Verletzungsprobleme unter der Saison, ne? Deebo Samuel und Trent Williams, zwei bzw. drei Spiele raus gewesen, haben sie verloren. Aber alle da, alle an Bord, das ist wichtig. So Leute wie Trent Williams, der ist wie lange ist schon in der Liga? 12 Jahre oder
Ja,
sowas? Der spielt seinen ersten
ewig.
Super Bowl. Ne? Auch Christian McCaffrey, erster Super Bowl. Ne, für solche Leute ist schon cool.
Ja. Das in
Das ist doch
Vegas!
cool.
Eine kurze Sache.
Ja.
Eine ganz kurze Sache noch. Ich wollte euch mal fragen, weil ich es eine interessante Frage finde. Wie lange schätzt ihr noch das Super Bowl-Fenster der Chiefs und das Super Bowl-Fenster der Niners ein, weil das sind für mich beides Teams, die noch ein paar Jahre Zeit auf jeden Fall haben, glaube ich, gut zu performen.
Also Chiefs, auf jeden Fall, solange Pat Mahomes Quarterback ist, auch wenn Kadarius Toney der einzige Receiver sein sollte.
Weil war das andere Team? Entschuldigung.
Ja, und die Niners halt.
Schwer zu sagen.
Ja,
Ich
nein, das
könnte
ist
mir vorstellen,
schwer.
dass die, wenn das jetzt nicht klappt, glaube ich, dass die Niners auch in der nächsten Saison sicherlich nochmal die Chance haben, in der NFC vorne mitzuspielen.
Ja.
Ja, ich denk auch, also Chiefs, solange Mahomes einfach noch da ist, also ich denke mal so, ja, um die 10 Jahre, denke ich mal, werden die noch ein ernstzunehmender Super Bowl-Kandidat sein. Und bei den Niners würde ich auch noch ein paar Jährchen sagen, weil die haben jetzt einfach Glück, einen Quarterback zu haben, der halt quasi kostenlos ist.
Ich glaube, sie werden ihn bezahlen. Nach der, Saison. Ob das jetzt gut ausgeht oder nicht. Er hat dann noch 2 Jahre Vertrag.
Ich würde es ihm gönnen.
Dann müssen sie aber auch machen. Der spielt für 800.000. Ja. Also, und du musst das jetzt irgendwie mal so ein bisschen honorieren. Und ich denke mal, sie werden ihm nach der Saison einen Vertrag geben, der sich dann anschließt an diesen Rookie-Vertrag. Aber dass er dann jetzt auch mal ein bisschen Sicherheit hat, weil der hat sie jetzt echt weit gebracht. Und alles andere würde mich sehr, sehr überraschen. Der macht dann weiter seinen Rookie-Deal diese 2 Jahre und dann schließt sich irgendwas an. Vielleicht nochmal 3 Jahre irgendwie so für, keine Ahnung, 25 Millionen im Jahr oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder, Christian?
Ja, auf jeden Fall. Also, du hast gesagt, bei Pat Mahomes, solange er fit ist und wirklich Daumen drücken, dass er fit bleibt, denn sich einen Spieler sehen zu dürfen, ist ein Genuss, ist eine Ehre. Und ich hoffe, dass er rechtzeitig irgendwann den Sprung findet in 10, 15 Jahren, um aufzuhören. Und bei den Niners glaube ich schon, dass von Jahr zu Jahr das Fenster immer kleiner wird, weil solch ein Team musst du erstmal zusammenhalten. Das ist schon ein krasses Team. Und bei Brock Purdy hoffe ich halt, dass er halt nächstes Jahr einen neuen Vertrag kriegt.
Also Niners wahrscheinlich dann so nach so 5 Jahre kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht ein bisschen weniger. Es ist unfassbar schwer zu sagen. Es ist ganz viel spekulieren und. Christian, bist du noch da?
Das ist vom Stuhl gefallen, würde ich sagen. Nochmal an.
Hallo, da bist du wieder.
Da sind wir. Hallo, wir fangen mal von vorne. Gleich fällt das Handy runter. Ja. Oh, jetzt ist es auch so furchtbar laut im Ohr. Naja, wir sind ja eh am Ende angekommen, oder?
Ja.
Nicht ganz. Ich habe jetzt noch eine coole Frage. Oh, jetzt
schreit er rum, ne?
Na, ich rede ganz leise. Will ich ganz normal?
Ja, ja, aber es ist komischerweise ist es auf einmal so ultra laut, ne? Ja. Egal.
Passiert.
Wir halten durch. Erzähl. Oder stell deine Frage.
Ich kann jetzt nicht zu leise reden für den Podcast für mein Mikrofon, aber Basti, ich habe jetzt noch eine Frage. Wir haben ja heute die Frage der Fragen in unserem Podcast. Normalerweise hätte Henry mir heute eine stellen sollen, aber ich bin mal ganz frech und stelle dir eine Frage. Wer wird Super Bowl MVP und warum nicht Brock Purdy?
Tja.
Also stopp.
Super Bowl MVP. Stopp,
ganz kurz. Und beantworte sie bitte als Niners-Fan, als würde die Niners würden gewinnen.
Okay, warte mal. Ach, dann ich sage, Brock Purdy wird es nicht, weil er eine Interception werfen wird und auch nur einen Touchdown. Der Rest wird auf dem Boden stattfinden und das wird dann für MVP nicht reichen. Ich sage dann, dass dann der MVP der Niners... Ja, CMC, das spricht. Nee, ich bin wilder. Ich bin wilder. Also das ist zu einfach. CMC ist zu einfach. Also wenn die Niners gewinnen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es entweder CMC oder Brock Purdy sein werden. Ich mache was Verrücktes. Ich sage Folgendes. Und zwar, es gibt ja bei den San Francisco 49ers einen Spieler, der mit den Kansas City Chiefs diesen Super Bowl gewonnen hat, 2019. Der heißt Jarvarius Ward. Der spielt Cornerback und hat eine sehr, 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 sehr gute Saison gespielt. Wirklich eine gute Saison. Ich glaube, bei irgendeinem Wert war er Top Pass Deflections oder sowas. Hat in dieser Saison 4 Interceptions gefangen. Ich sage, Jarvarius Ward fängt einen Pick 6 gegen Pat Mahomes und eist damit das Spiel und die Niners gewinnen wird MVP des Super Bowl. Jarvarius Ward, Cornerback, San Francisco 49ers, Nummer 7. Ihr habt es hier zum ersten Mal gehört. Aufschreiben. Aber wen hast du denn gedacht, Christian?
Nein, ich habe ja, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. Ich wusste, dass du mehr auf die Chiefs tendierst. Und der Super Bowl MVP ist ja immer ein Quarterback. Das ist ja eigentlich immer so. Ne?
Also
eigentlich
Nee, nicht immer. Letztes Jahr weiß ich nicht, aber ich kann mich gut an den Super Bowl Broncos gegen Panthers erinnern. Da war es. Gott, ist mir der Name entfallen. Mann, der jetzt mein Bild ist.
Sanders.
Der D-Liner. Nein, Mensch. Der bei den Rams danach war und jetzt bei den Bills.
Bei welchem Team war der denn? Bei den Broncos?
Bei den Broncos. Von Miller. Der hat doch Cam Newton das Fürchten gelernt.
Von Miller.
Von Miller. So nämlich. Von Miller.
Ja, Aber in der Regel ist ja ein Super Bowl MVP in der Regel, meine ich, immer der Quarterback. Ich wollte dich ein bisschen herausfordern, ich wollte ein bisschen mehr Positivität der Niners jetzt rausholen, dass man es am Ende dieses Podcasts ein bisschen positiv für die Niners nehmen. Deswegen habe ich dich da ein bisschen herausgefordert.
Finde ich gut.
Deswegen, ich wünsche dir...
Javarius Ward kennt Pat Mahomes, ne? Der hat ihn jahrelang im Training erlebt. Der weiß genau, wo der hinwirft.
Geiler
Pick.
Geiler Pick. Ich persönlich war sofort bei CMC, Debo, Kittle oder so, aber finde ich geil bei dir. Deswegen nehme ich mir jetzt schon mal lange im Wort. Ich wünsche dir eine geile Super Bowl-Woche. Das ist deine zweite Woche als Fan. Ich hoffe, dass es für dich glücklich ausgeht. Drücke dir wirklich selbst als Seahawks-Fan die Daumen. Und ja, wünsche allen eine geile Super Bowl-Nacht. Ich glaube, es wird schwierig als Außenstehender, weil es wird einen No-Score geben, nach meinen Augen. Aber egal. Genießt die letzte Woche, weil danach haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Dann kommt die Free Agency Draft und dann wird es ganz schlimm, weil wird richtig viel Ruhe. Daher nehme ich mich jetzt mal raus. Ich bin raus. Nehme jetzt meine letzten Worte. Genießt die letzte Woche. Ich als Seahawks-Fan, ich sage es nochmal ganz deutlich. Ich wünsche den Niners alles Gute. Sollen sie den Sieg holen. Aber danach kann ich nur noch sagen, go McDonald.
Noch 8-mal schlafen, ich bin auch raus. Go Niners!
Ja, ich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich drücke natürlich auch den Niners die Daumen. Und ja, tschüss. Bis dann nach dem Super Bowl. Und ja, tschüss.
Tschüss.